was die Taufe bedeutet, ist für uns alle im Grunde einigermaßen klar. Das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt. Irgendwie ist tief im christlichen Bewusstsein, in der Kultur drin, Taufe gehört schon dazu. Ja, selbst wenn Eltern, junge Eltern oder auch Ältere sich entfernt haben und weit weg sind und irgendwie womöglich ausgetreten sind aus der Kirche, aber das gibt's dann schon immer noch. Also irgendwie mein Kind soll schon getauft werden. Und wenigstens, damit es mit den anderen Kindern zusammen zur Erstkommunion gehen kann oder wenigstens, damit es im katholischen Kindergarten sich nicht so ausgeschlossen fühlt, wenn die dann irgendwie den heiligen Martin feiern oder Ostern oder was auch immer. Ja. Irgendwie, ja, das ist schon was Wichtiges, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das Thema Neugeburt dahinter, dass die Taufe der Anfang eines Prozesses ist, der uns gewissermaßen immer tiefer in die Nähe zu Christus führen soll, immer tiefer ins Herz der Kirche führen soll, ein geistlicher Weg ist, das ist uns im Grunde eigentlich heute eher verschlossen. Ja, die Erfahrung, dass der, der in Christus ist, wie der Paulus sagt, eine neue Schöpfung ist. Ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einem kirchlichen Mitarbeiter und es war sehr schön. Ich mag nicht sagen, wer der ist. Der war vor einiger Zeit bei mir und wir haben über seine Zukunftsperspektiven gesprochen. Er hat also erzählt, dass er so ringt an der Stelle, wo er ist. Da ist das alles ganz schwierig und die Leute, mit denen er arbeitet, ist alles ganz schwierig. Und dann überhaupt hat er zu Hause familiäre Probleme und außerdem ist er krank und irgendwie, er hat keine Perspektive. Und durch irgendeine Erfahrung in der Auseinandersetzung mit seinem Glauben, in der Verkündigung, im Hören von Predigten und ist in ihm plötzlich was aufgebrochen und was passiert, dass er jetzt seit über einem Jahr einen Weg geht. Und neulich sitzt er wieder bei mir und wollte mir erzählen, was inzwischen passiert ist. Er hat einfach irgendwie entdeckt, dass es tatsächlich um Jesus geht, dass der tatsächlich irgendwie bei ihm ist und dass er tatsächlich nicht mehr aufhören kann, sein Lob zu singen. Und das Eigenartige ist, er ist immer noch an derselben Stelle, er ist immer noch mit derselben Frau verheiratet. Er hat plötzlich wieder richtig Perspektive. Das war für mich ein Bild von Neugeboren. Der Mann hatte vorher keine Perspektive. Er war getauft, natürlich, ne? Aber er hat eigentlich eingeholt, was Taufe bedeutet. Zu Jesus gehören und dann sind die Umstände, in denen das passiert, eigentlich sekundär. Oder die Umstände sind so, dass du auch in den schwierigsten Umständen immer noch Jesus finden kannst. Versteht ihr? Da sitzt vor dir derselbe Mensch, eigentlich noch äußerlich in derselben Situation, völlig neu. Und ich habe mir gedacht, wow, Heiliger Geist, dich gibt's wirklich. Okay? Also manchmal denkt man ja, selten. Also ich denke selten. Aber wenn sowas passiert, wenn man sowas erleben darf, das hat für mich wirklich ein kleines Wunder oder ein großes Wunder, ne? Wenn ein Mensch sich in diesem Sinne bekehrt, erfährt, dass Gott ihm nahe ist und deswegen die ganze Perspektive seines Lebens sich umdreht. Und im Grunde ist das etwas von dem, was hier steht, neu geboren werden. Und der Weg geht weiter, meine Lieben. Der Luther hat einmal gesagt, der Martin Luther, im Grunde ist unser ganzes christliches Leben eine Art Hineinkriechen in die Taufe. Also wir sind berufen und aufgerufen, unsere Taufe immer tiefer zu verstehen. Okay? In der Heiligen Schrift kommen ein paar Bibelstellen, wo Taufe im Alten und Neuen Testament bezeugt wird. Nicht viele und auch nicht alles, sondern einfach nur so exemplarisch. Der Prophet Ezechiel sagt uns im 36. Kapitel mal einen neuen Bund voraus. Irgendwie ist das Problem von Israel. Israel hat zwar die Begegnung mit Gott bekommen. Der hat sie rausgeführt aus Ägypten und er hat ihnen am Berg dann die 10 Gebote gegeben und er ist immer irgendwie mit ihnen und hat Wunder gewirkt. Aber Israel kämpft mit dem Problem, wir haben ein riesiges Gesetz und da sind ganz viele Vorschriften drin, Kultvorschriften und ethische Vorschriften und was auch immer alles. Und die müssen wir alles halten und das führt Paulus nachher zu der Idee, die Israeliten wollen sich alle durch das Halten des Gesetzes selber erlösen. Ja? Wenn ich das und das und das und das alles mache, dann komme ich auf jeden Fall in den Himmel. Das Gesetz, das Paulus nennt es manchmal sogar den Fluch des Gesetzes. Wenn ich das und das alles mache, dann komme ich in den Himmel. Und irgendwie merkt Israel im Lauf seines Weges, das funktioniert nicht. Du kannst noch so viel machen. Du wirst immer das Gefühl haben, es genügt nicht. Und dann gibt's noch diese Speisevorschrift und dann gibt's noch diese Sabbat-Ding und dann gibt's noch das Ding, was ich alles machen soll. Und dann ist mein Gebet vielleicht nicht von meinem Herz erfüllt und weiß der Himmel was. Es genügt nie. Du schaffst es nicht, Gott gerecht zu werden aus eigenem Anspruch. Ich mache mich gerecht vor Gott. Geht nicht. Aber Israel versucht es, oder zumindest ist das, was Paulus in seinem Volk als das Schwierige und als das Problem ansieht. Kann man sich verdienen, dass man in den Himmel kommt mit Leistung? Der Christ sagt nie. Es kann sich keiner selbst verdienen. Gott schenkt dir ein neues Herz. Ich komm, sagt Gott, und geb dir einen neuen Bund. Ich nimm das Herz von Stein aus deiner Brust und geb dir ein neues Herz. Ich helf dir, dass du neu geboren wirst. Ezechiel kündigt einen neuen Bund an. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Da kommt jetzt wieder das mit den Gesetzen. Ne? Aber, meine Lieben, es ist was völlig anderes. Beispielsweise der Mann, von dem ich am Anfang erzählt habe. Wenn der am Anfang erzählt hätte, boah, und dann, jetzt bin ich kirchlicher Mitarbeiter und muss da jeden Sonntag hin und dann vielleicht soll ich auch noch beten zwischendrin und ist mir alles so lästig. Wenn er mal die Erfahrung gemacht hat, dass ihn der Herr berührt, dann wird ihn in dem Sonntagsgottesdienst, in seinen Gebetszeiten, in all dem, was er tut, gesetzmäßig, das wird ihm auf einmal Freude, Beziehungspflege, ein Akt der Beziehungspflege. Unsere Gottesdienste, unsere Gebete sind Akte der Beziehungspflege und nicht einfach Gesetz um des Gesetzes willen. Wenn ihr mal ein neues Herz habt, hallo, dann geht ihr richtig gern in Gottesdienst. Also auch nicht immer, aber oft. Ja? Und wenn ihr nicht irgendwie mal ansatzweise von dem erfüllt seid, dann wird es immer nur eine Qual bleiben. Okay? Er verheißt Sündenvergebung, Erneuerung des Menschen, Wiedergeburt, vertiefte Gottes. Wir sind im Alten Testament. Jetzt Jesus und die Taufe, geht ein bisschen schnell, Jesus selber tauft nicht, obwohl im Johannesevangelium mal steht, dass die Pharisäer sagen oder irgendwelche Leute sagen, der Johannes, auf den du da verwiesen hast, der tauft jetzt mehr als du. Aber der korrigiert sich dann selber, der Johannesevangelist, und sagt, Jesus hat nicht selber getauft. Nachher haben die Jünger auf seinen Namen getauft. Interessant ist, im 13. Kapitel im Johannesevangelium ist Fußwaschung. Jesus wäscht den Jüngern die Füße beim letzten Abendmahl. Der Johannes berichtet nicht von diesem Mahl, sondern er berichtet nur von der Fußwaschung. Und Petrus sagt, nee, du willst dich vor mir da erniedrigen, das geht nicht. Und Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Dann sagt der Petrus, ja, aber dann gleich den ganzen Typen hier, von Kopf bis Fuß, von oben bis unten, alles. Und dann sagt Jesus, na, ihr seid schon rein. Wer vom Bad kommt, muss sich nur noch die Füße waschen. Und was meint er mit ihr seid schon rein? Naja, ihr seid jetzt die ganze Zeit schon in meiner Umgebung. Ihr hört schon dauernd mein Wort. Ihr seid schon unterwegs mit mir. So, und jetzt kommt die letzte Lektion. Das, worum es im Innersten geht, ist Hingabe. Ist Dienst am anderen. Ist Liebe. Das darfst du jetzt auch noch kapieren, Petrus. Und jetzt lass mich vor dir erniedrigen, damit du lernst, dass es um Hingabe geht, um Liebe geht. Also die Begegnung mit Jesus, das Sein mit ihm, ist eine Art Taufe. Das habe ich schon. Wichtig ist, das habe ich schon mal am Anfang gesagt, wo wir mit Sakramenten angefangen haben, der Johannes der Täufer sagt, ich taufe euch nur mit Wasser. Nach mir kommt einer, der tauft euch mit Feuer und Heiligem Geist. Und ich bin nicht einmal wert, dass ich mich bücke und dem die Sandalen aufmache. Obwohl die Leute denken, der Johannes, das könnte vielleicht der Messias sein, weil das ist so ein wilder Vogel da im Ding und so in der Wüste und der isst nur Heuschrecken und wilden Honig und hat da so wilde Klamotten an und alle rennen raus und denken, boah, Johannes, wie der predigen kann und so. Ist es? Und der sagt, hallo, da kommt einer. Wenn ich mich bück und ihm die Schuhe aufmache, das bin ich nicht mal wert. Warum? Ich habe nur Wasser. Er hat Feuer und den Heiligen Geist. So tauft euch der. Jesus gibt am Kreuz den Geist. Das ist ein bisschen viel auf einmal, gell? Ich versuche es zu erklären. Entschuldigung, das habe ich aus einer alten Vorlesung rausgenommen. Also der Johannesevangelist, ihr kennt die Szene, dass hier noch der Johannes steht und hier die Mutter Gottes oder umgekehrt, ja? Und er sagt, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Und er gibt den Geist auf und dann haut er ihm die Lanze rein, einer von den Römern, und dann kommt Wasser und Blut raus. Und die Kirchenväter, die diese Stelle so gedeutet haben, das Evangelium gedeutet haben, gesagt, ja, da wird die Kirche geboren. Wasser und Blut heißt Taufe und Eucharistie und Geist heißt, der gibt denen den Geist, die schon da, die werden hier unter dem Kreuz neu geboren. Da findet sogar Neugeburt statt. Der Sohn kriegt die neue Mutter. Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Also im geistlichen Sinn, der Nikodemus hat noch gefragt, ich kann doch nicht da irgendwie meine Mutter und so, ne? Aber da wird gewissermaßen Maria die Mutter und es findet Neugeburt aus dem Heiligen Geist statt. Der auferstandene Herr erweist sich auch als der endzeitliche Messias. Wir haben im Alten Testament noch Prophetien, zum Beispiel im Buch Sacharja heißt, über das Haus David und über die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist des Mitleids, des Gebetes ausgießen und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Jesus gibt den Geist vom Kreuz. In der Pfingstpredigt sagt Petrus, der Herr hat den Heiligen Geist ausgegossen, jeder lasse sich taufen zur Vergebung der Sünden, damit er den Heiligen Geist empfange. Es ist interessant, dass es manchmal in der Heiligen Schrift, in der Apostelgeschichte die Erfahrung gibt, da gibt's Menschen, die sind offensichtlich irgendwie vom Heiligen Geist berührt und dann kommen die Apostel und taufen die. Und dann gibt's Leute, die taufen die und dann werden die vom Heiligen Geist berührt. Also es gibt eine Art Ineinander dieses Wirkens in der jungen Kirche, dass Menschen vom Heiligen Geist ergriffen werden und sich taufen lassen oder umgekehrt sich taufen lassen und auf einmal vom Heiligen Geist ergriffen werden. Und die Heilige Schrift schildert dann manchmal schon ganz, ganz seltsame Dinge, dass die in Zungen sprechen oder dass Wunder geschehen, weil die vom Heiligen Geist ergriffen sind oder dass die gleich anfangen zu verkündigen und solche Dinge. Also das schildert die Heilige Schrift ganz kurz, ganz dicht. Aus unserer Erfahrung heute dauern die Dinge häufig länger. Ja, das mit der Neugeburt, das mit dem Wachsen im Glauben, Wachsen im Geist, bis man selber ein Mensch wird, der auch verkündigen kann, der auch bezeugen kann, der das wirklich durchgekaut, durchlebt hat. Aber wichtig auch der Punkt Vergebung der Sünden, das ist im Grunde immer dabei. Das Bewusstsein, dass Menschen verstrickt sind in Sünde, ist heute dramatisch anders als in der antiken Welt. In der antiken Welt waren die Menschen sich zutiefst bewusst, dass sie irgendwie verstrickt sind in sowas wie Sünde und haben immer Wege da rausgesucht. Im Grunde ist alle Religion der Versuch, irgendwie mit dem Göttlichen in Kontakt zu kommen und aus diesen irdischen Verstrickungen, die auch schuldhaft sind, rauszukommen. Alle Religion ist es. Alle Ritualisierung, alle Gesetzmäßigkeiten, ich muss alles das machen, damit ich. Und die Antwort des Christen ist, nee, da ist schon irgendwas drin, aber Gott kommt, um dir das Geschenk zu machen, mit ihm versöhnt zu sein. Gott kommt und sagt in der Gestalt von Jesus, ich bin der Weg. Ich bring dich zum Vater. Ich versöhne dich mit dem daheim. Du kannst es nicht aus dir machen. Ja? Nein, ich glaube, jetzt gehe ich ein bisschen schneller durch, sonst wären wir nie mehr fertig. Das ist also ein bisschen noch ein Teil der Vorlesung, aber ich habe es versucht zusammenzufassen. Jetzt, was glauben wir, was die Taufe wirkt? Also wer das nachlesen will, das stelle ich dann ins Netz. Ne? Was glauben wir oder was sagt die klassische Theologie, was die Taufe eigentlich wirkt? Was für Wirksamkeiten hat sie? Die Taufe wirkt die sogenannte Rechtfertigungsgnade. Also wenn ich sage, niemand kann sich recht machen vor Gott, dann ist aber die Antwort der Christen, aber Gott macht dich recht für sich. Gott schenkt dir was, damit du recht bist. Er sagt, du kannst es nicht, passt schon, du bist schon recht. Ich mach dich recht. Ja? Das ist das Erste. Gott rechtfertigt uns, nicht wir. Der alte Adam in uns, der will dauernd irgendwas tun, damit er ein bisschen besser ist als die anderen und damit dann der liebe Gott sagen muss, boah, bist du toll. Ich hab dich so lieb. Ja, aber das bringt nichts. Gott macht es einfach, weil er dich so und so lieb hat. Und all unser Bemühen ist nichts als Antwort auf das, dass wir berührt sind von Gott. Okay? Tilgung der Erbschuld bedeutet einfach, wir sind in einem Zustand, der uns nicht automatisch ins Heil versetzt. Wir sind irgendwie gebrochen. Ich habe schon mal, das ist ein eigenes, längeres Kapitel, wo wir über Schöpfungsgeschichte gesprochen haben, wie man das erklären kann, was eigentlich Erbsünde bedeutet und so. Schwieriges Thema, schwieriges Kapitel, aber eigentlich auch ein ganz einfaches Kapitel. Also theologisch ist es nicht so leicht zu erklären, aber oberflächlich gesprochen, hallo, das ist eine Art gemeinsames Schicksal der Menschen in der Neigung zum Bösen gibt, ist ja wohl offensichtlich. Also die Welt an sich, wisst ihr, wenn ich jeden Einzelnen, wenn ich frage und sage, also bist du auch dafür, dass Frieden in der Welt herrscht, bist du auch dafür, dass niemand ausgebeutet wird, bist du auch dafür, dass Familien zusammenbleiben, bist du auch dafür, dass keiner unterdrückt wird, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, also Zeug. Jeden Einzelnen, den ich frage, sagt, ja klar, ist ja logisch, jeder vernünftige Mensch ist für solche Sachen. Wenn jeder Einzelne dafür ist, warum ist die Welt in so einem Zustand? Warum ist die Welt so kaputt? Es gibt eine gemeinschaftliche Neigung zum Bösen, zur Gier, zum Egoismus. In dir und unter uns. Ja? Und Gott sagt, ich hol dich da raus. So, das heißt nicht automatisch, dass deine Gier, deine Neigung zum Bösen schon automatisch verschwunden ist. Das heißt, du bist in einem Zustand versetzt, dass du die Kraft hast, das in dir zu bekämpfen und zu überwinden und zu wachsen und zu reifen. Ja, das heißt Taufe. Nachlass zeitlicher und ewiger Sündenstrafen. Das ist jetzt ein theologisches Ding von der Theologie. Der Glaube sagt, du sündigst. Jeder sündigt, ich auch. Und deine Sünde hat Folgen in der Welt. Und womöglich kannst du die Folgen in der Welt, was heißt womöglich, nie, kannst du alle Folgen, die deine Sünde verursacht, wieder einfangen. Mein Lieblingsbeispiel ist, das habe ich mal in einem Hirtenwort auch gesagt, stell dir vor, du hast eine Arbeitskollegin und bist neidisch auf die und denkst dir, na, die hat bestimmt was mit dem Chef. Und verbreitest das Gerücht. Und es geht rum in der Firma und alle denken, na, die Schlampe hat was mit dem Chef und deswegen hat sie sich hochgeschlafen oder so. Und du merkst plötzlich, holla, das war eigentlich verkehrt. Ich habe dir einfach was angedichtet. Und von mir aus gehst du zum Beichten, weil du ein frommer Katholik bist und die Sünde ist dir vergeben. Aber die Folge der Sünde ist in der Welt. Der arme Mensch ist vollkommen betroffen von deiner Sünde. Ja, du kannst nicht mehr zu allen gehen und sagen, hallo, komm mal, das stimmt nicht, das war nur ein Gerücht, das habe ich verbreitet. Ja, was meint ihr, wie schnell sich so ein Gerücht verbreitet? Das heißt, irgendwie verursacht deine Sünde Schaden in der Welt. Und die Folgen dieser Sünde fallen eigentlich auf dich zurück. Eigentlich. Wenn du in der Beichte bist und der Beichtvater sagt, okay, sprech mal das Gebet oder mach mal irgendeine Aktion zur Wiedergutmachung, Dann deswegen, weil er weiß, du hast durch deine Sünde die Welt schlechter gemacht, jetzt tu was, dass sie ein bisschen besser wird. Gleich das mit irgendwas aus. Du betest. Meistens sind die Pfarrer ganz großzügig und sagen, bete mal ein Gebet und denk an den oder die und dann ist gut. Ja. Das ist der, aber zeitliche und ewige Sündenstrafen bedeutet, du hast so viel verursacht, was gar nicht mehr, was du eigentlich tragen müsstest, aber es wird dir alles vergeben. Ja. Charakter indelebilis, das ist ein komisches Wort, das heißt unausschließliches Prägemal, bedeutet, du kannst deine Taufe nicht mehr abkratzen. Du bleibst getauft. Wenn du sagst, Kirche, das ist der letzte Laden, ich will nichts mehr mit denen zu tun haben und die Christen, die können mich alle mal, du bleibst getauft. Du kannst es nicht mehr abkratzen. Irgendwie ist, stell dir vor, vielleicht wie eine, wenn man bei Rindern haben die bei großen Herden so Brandzeichen drauf gemacht. Ja? So Brandzeichen vom Besitzer. Es ist wie wenn deine Seele ein Brandzeichen hätte, wo drauf steht, Jesus. Ja? Jesus, reingebrannt. Und du kannst so leben, dass das überwuchert wird und über Nacht und überwundet wird. Aber du kannst es nicht mehr abkratzen. Da steht Jesus. Ja? Ein Brandzeichen. Aber du kannst so leben, lernen, gehen, neu geboren werden, dass das immer mehr zum Leuchten kommt. Dass die Leute spüren, hola, Jesus. Ja? Beides. Das heißt Charakter in die Liebe. Du kannst Taufe nicht mehr abkratzen. Du kannst Firmung nicht mehr abkratzen. Du kannst Weihe nicht mehr abkratzen. Priester bleibt Priester, auch wenn er es nicht mehr ausübt. Gemeinschaft mit Christus und Verähnlichung mit ihm. Wirkt die Taufe, wenn wir in ihr leben? Wirkt Teilhabe am gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen? Das heißt, wir sind getauft auf Christus als den Priester, König und Propheten. Meine Aufgabe als Priester ist es, euch zu helfen, eure priesterliche, königliche, prophetische Berufung zu entdecken, zu vertiefen und zu leben. Jeder und jede von euch hat so eine Berufung. Wir sind Priester, Könige und Propheten. Das ist meine Aufgabe, das ist die Aufgabe jedes Priesters, der in dieser Weise geweiht ist, euch zu helfen, das zu entdecken und zu leben. Wisst ihr, das ist auch etwas von Volkskirche, so wie wir sie bei uns erleben, dass Volkskirche sich teilt in der Pfarrer macht das Inhaltliche und wir machen das Kuchenbuffet. Ja? Oder wir bauen für einen Bazar auf und verkaufen für einen dritte Weltladen oder so. Aber wenn einer fragt uns, auf was wir eigentlich glauben, nur dann geht's zum Pfarrer. Aber warum kann er du das nicht erklären? Weil du bist doch mit Jesus unterwegs. Ja? Ich habe das neulich schon mal erzählt, ich bin gefragt worden von einer Frau, die gesagt hat, im Flüchtlingsheim, ein syrischer Moslem, der da im Flüchtlingsheim, junger Mensch, wollte Christ werden. Und sie hat dann gesagt, wo schicke ich denn den hin, dass der das lernt? Dann habe ich gesagt, ist es nicht erbärmlich, dass du so eine Frage stellen musst, die ist realistisch. Ne? Natürlich hat sie die echte Not gehabt, aber es gibt in unserem Land 24 Millionen Katholiken und noch einmal 24 Millionen evangelische Christen und die fragt, wo schicke ich denn den hin? Ja, ist so. Und der ist auch noch in einem Haus der Caritas. Ja, also Caritas ist kirchliches Liebesprojekt. Ja, ich will das, also das ist auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite ist es auch der Zustand der Kirche in diesem Land und die Frage, wie ernst nehmen unsere Gläubigen ihren Glauben. Aber auch umgekehrt, wie sehr haben wir Pfarrer oder Priester die Gläubigen erzogen, selbst zu verstehen, was sie eigentlich glauben. Also das ist ein richtiges Problem, ernsthaftes heute in der Volkskirche, so wie sie in dem Zustand ist. Also du empfängst den Heiligen Geist, habe ich gerade schon gesagt, und du wirst, das ist auch nochmal wichtig, in die Gemeinschaft eingebunden. Also Christsein kann man nicht alleine. Du bist Bruder und Schwester von all denen, die auch auf den Namen Jesu getauft sind. Du bist in der Gottesfamilie. Neugeboren heißt, du hast eine neue Familie. Ja? Von denen, die auch zu ihm gehören. Und ich finde es so erstaunlich, ich habe immer das Gefühl, die Leute, die das Evangelium einigermaßen ernst nehmen und wo ich auch das Gefühl habe, die haben was von dem im Herzen verstanden, die erkennen sich. Und zwar eigentlich sogar über die Konfessionen hinaus. Die erkennen sich. Da ist einer, eine, die meint es auch ernst mit dem Jesus. Ja, das ist sowas, wo man spürt, diesen Geist von Geschwisterlichkeit. Okay, jetzt kommt wieder, das ist jetzt nicht mehr so lang, aber es ist ein Versuch, meine Grafik, ich habe wieder Grafik gezeigt, sehr einfach, sehr banal, aber ich wollte euch nochmal zeigen, wisst ihr, ich habe beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es im Grunde um unser Herz geht und dass unser Herz das Beziehungsorgan ist. Wenn ihr euch erinnert an die Serie über Kinder, die da waren, habe ich gesagt, ein Kind ist nicht zuerst, ich bin Kind und dann bin ich noch Beziehung, sondern beim Kind spürt man viel tiefer als beim Erwachsenen. Ein Kind ist Beziehung. Ein Kind ist irgendwie ausgegossen in die Welt, in die Beziehungen und lebt darin. Und bis das Kind erklärt, dass es ein Ich ist, vergehen erst mal 2-3 Jahre, bis es Ich sagt. Also ein Kind ist schon irgendwie, das Herz ist offen in die Welt hinein. Deswegen ist es auch so verwundbar und so verletzbar. Okay, mal ein Versuch zu zeigen, wie das ist. Also das ist das Herz des Kindes als Beziehungsorgan irgendwie offen, ausgegossen in die Welt. Da ist das Ich-Bewusstsein noch gewissermaßen subkutan. Nehmen wir mal ein kleines Kind von vielleicht 2 Jahren oder so. Das ist noch nicht so ausgeprägt. Das liegt noch gewissermaßen unter der Erfahrung, ich bin in der Welt und darf in der Welt. Und die wichtigste Bezugsperson ist die Mama. Das Herz der Mama denkt Herz immer als Beziehungsraum. Ja? Du bist in der Wohnung deiner Mutter und es ist irgendwie, die ganze Wohnung ist erfüllt von ihrer Präsenz, weil sie den Raum öffnet. Das Kind ist eingeborgen im Herz der Mutter. Und wenn die Beziehung zwischen den Eltern gelingt, dann auch irgendwie, dann bilden Vater und Mutter irgendwie miteinander den Beziehungsraum, in dem das Kind da sein darf. Ja? Also denkt Beziehungskategorien in Räumen. Und jetzt, wenn das Kind sein Ich entdeckt, wenn das gewissermaßen dominant wird, dann merken wir so langsam, wie das Kind, jetzt habe ich es ganz groß gemacht, okay, dass das Herz sich gewissermaßen eher so in sich verschließt, und das Herz, das Kind gewissermaßen beziehungsmäßig irgendwie aus dem bergenden Raum von Vater und Mutter hinaus kommt. Ja, das habe ich zum Beispiel, wo wir mal über Jugendliche gesprochen haben, wo die Mutter oder die Eltern irgendwie spüren, ich komme nimmer an ihn ran, an den Kerle, so innerlich. Er kommt bloß noch heim zum Essen und zum Schlafen und dann ist er wieder weg oder sperrt sich in sein Zimmer ein und hört komische Musik oder keine Ahnung und dann ist er wieder weg und ich habe die Beziehung zu ihm verloren. Ja? Kennen wir vielleicht aus unserer eigenen Jugend alle. Ja? Wir finden dann schon wieder zurück, aber da dreht sich beim Jugendlichen zunächst mal ganz stark so um eigene Identitätsfindung. Wer bin eigentlich? Ist nicht nur verkehrt, aber wir spüren, dass der Jugendliche in dem Alter auch bedroht ist. Radikaler Egozentriker zu werden. Und wir spüren, wie er sich eigentlich entfernt. Manchmal ist es notwendig, sich zu entfernen oder auch emanzipator. Aber jetzt einfach nur mal, das ist nur ein Bild für das, was ich über das Reich Gottes sagen möchte. Eigentlich will Jesus oder das, was Reich Gottes heißt, ist eigentlich das Daheimsein im Vaterherz Gottes. So ähnlich wie das Kind irgendwie geborgen ist im Raum, den die Mutter eröffnet, heißt Daheimsein bei Gott, im Vaterherz Gottes irgendwie zu Hause sein. Auch da habe ich jetzt das Ich-Bewusstsein noch einmal gewissermaßen ein bisschen kleiner gemacht. Hier ist es ein bisschen größer und das führt dazu, dass das Herz in sich verkrümmt ist und wir gewissermaßen keinen Bezug mehr dazu haben. Und wenn das so ist, das ist der natürliche Zustand. Der Luther hat einmal gesagt, unser Herz ist das Incurvatum in se ipsum, in sich eingedreht. Das ist der unerlöste Zustand unseres Herzens. Deswegen haben wir von uns her keinen Zugang mehr zum Herzen des Vaters. Von uns her. So ist im Grunde der natürliche Zustand jedes Menschen. So wär der heile Zustand, ich im Vater und der Vater in mir. Bei wem ist es so? Bei Jesus. Ich im Vater, der Vater in mir. Ich bin immer im Vater daheim. Ich tue, sagt er im Johannesevangelium, immer den Willen des Vaters. Er ist in mir, ich bin in ihm. Jesus lebt im Reich Gottes und ist in Person irgendwie das Reich Gottes. Ja? Jetzt die Kirche ist gewissermaßen, das ist das Vaterherz Gottes, das ist das Herz Jesu, das er geöffnet hat, das ist das Herz Mariens. Warum bringe ich das dazu? Naja, weil das der Beziehungsraum des heilsten Menschen ist, der je gelebt hat, der Gott empfangen hat und gewissermaßen die Kirche ist Wohnort Gottes in der Welt. Wir sind berufen, oder sagen wir mal umgekehrt, Taufe heißt einfach mal da hineingenommen zu werden, aber in dem Zustand. Taufe heißt willkommen daheim. Willkommen daheim. Die Kirche ist gewissermaßen der Raum, der das Vaterherz Gottes wieder neu eröffnet, den Zugang zum Vaterherz neu eröffnet. Dieser Raum ist die Kirche. Da fängt es an. Jetzt sagt sie, aber die Kirche, mein Gott, Macht und Geld und die Pfarrer, die Kinder irgendwie verführt haben und weiß der Himmel, all der Mist ist auch in der Kirche. Warum? Ja, die Kirche ist dafür da, dass Sünder bessere Menschen werden. Aber Sünder sind wir deswegen noch alle. Ist so. Die Apostel waren am Anfang auch richtige Versager, richtige Loser, immer wieder. Ja, die Kirche ist nicht die schon von Anfang an der Ort der Heiligen. Wenn es das wäre, dann bräuchte man die Kirche nicht. Aber in der Kirche ist das Geheimnis Jesu und das Geheimnis der Mutter des Herrn gegenwärtig und wir sind eingeladen, den Weg zu gehen in ein heileres Beziehungsverhältnis, dass unser Herz wieder offen wird, dass unser Ego sich gewissermaßen unserer Beziehungsfähigkeit unterordnet. Und dann ist noch wichtig, dass das eine Gemeinschaftserfahrung ist. Ja? Dass wir das, was ich vorhin gesagt habe, von Geschwisterlichkeit, dass wir gewissermaßen von Herz zu Herz kommunizieren, dass wir einander verstehen, dass wir miteinander verstehen, der kann das, die macht das, das ist sein Charisma, das ist ihre Begabung. Wir sind miteinander Leib Christi und wir sind deswegen daheim beim Vater in der Kirche. Ja? Und unsere Taufe, also der Weg der Taufe bedeutet im Grunde, von dem Zustand in den Zustand zu kommen und darüber hinaus natürlich in den Zustand zu kommen, also in den Gemeinschaftszustand, dass unser Herz allmählich aufgeht und wir liebesfähige Menschen werden, die voller Heiligen Geist sind, voll der Gegenwart Gottes. Das ist jetzt nicht bloß ein Gerede. Ne? Wir neigen dazu, so zu reden, weil wir halt Theologie gelernt haben. Aber eigentlich geht es darum, dass das eine ernsthafte Erfahrung für uns alle wird. Der Geist Gottes lebt in jedem von uns. Und die Frage ist, wie kooperieren wir mit ihm, dass das Herz immer mehr aufgehen kann und immer mehr an Tiefe gewinnen kann und an Weite und an Kraft, so dass man spürt, der oder die, der gehört bestimmt zu Jesus. Warum? Naja, der schmeckt irgendwie nach dem. Der oder der, das ist irgendwie, da kommt es so, das ist einer von denen, ja, einer von diesen Christen. Ja, es gibt auch die Welt, die Christen hasst. Warum? Naja, weil neu geboren werden eigentlich auch heißt, was anderes muss sterben. Aber in mir gibt es die eine Seite, die überhaupt nicht sterben will. Und wenn die dominant ist, dann hasst die den, der eine lebendige Herausforderung ist für dich, der sagt, du musst sterben, um zu leben. Wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich, folge mir nach. Niemand kann zwei Herren dienen. Nicht Gott und dem Mammon. Oder wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Das habe nicht alles ich gesagt. Ne? Aber es ist so eine Herausforderung, dass sich in mir was dramatisch wehrt, so unterwegs sein zu wollen. Aber wenn wir anfangen, so unterwegs sein zu wollen, wenn wir uns auf unsere Taufe einlassen, dann ist es der Weg ins neue Leben. Und zwar ins eigentliche Leben. In das Leben mit dem größten Sinn, der größten Tiefe, der echtesten Wahrheit, der lebendigsten Freiheit. Das ist unsere Verheißung. Wir kennen den Sinn des Lebens. Wir kennen den Sinn der ganzen Geschichte. Danke.